Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute hier bei euch sein kann. Ist jetzt schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal hier war, aber dieses Jahr, das war für mich eigentlich einer der Höhepunkte, die Zusammenarbeit mit euch im Zeltlager. Da habe ich eure Kinder ein Stück kennengelernt und ich denke, die Gemeinden liegen so dicht beieinander, das tut uns allen gut. Ich finde es auch immer spannend, in eine andere Gemeinde zu kommen und darauf zu stoßen, Mensch, fremdes Gebäude, fremde Menschen, vieles anders, aber das Entscheidende ist doch gleich. Der Glaube, der uns verbindet, und wenn ich mir so angucke, wie euer Gemeindeleben aussieht, welche Themen da im Raum stehen, das hört sich alles sehr vertraut an. Und eure Adventszeit ist wie auch bei uns ziemlich angefüllt. So sind heute ja auch schon viele Themen angeklungen. Mission, Gebet, Geld und andere Stichworte sind gefallen. Ich glaube, wir sind alle so in der Herausforderung, über dem Vielerlei, was gerade in der Weihnachtszeit kommt, den Kern nicht zu verlieren. Das passiert so schnell, wenn wir da keinen Weg, keine Mittel und Wege finden. Und darum soll es heute gehen. Wie soll ich dich empfangen? Dieses Lied haben wir gesungen und das ist Inhalt der Botschaft von Gott, die ich euch heute mitgebracht habe. Aber lasst mich einen Gedanken um die Ecke an den Anfang stellen, um uns diesem Thema zu nähern. Wir erleben in den Medien immer wieder ein Spektakel, etwas, was zelebriert wird. Und ich glaube, wir verinnerlichen das, weil wir es regelmäßig sehen. Staatsbesuche. Große Medienereignisse, wo ja, Politiker kommen und empfangen werden. Diese Woche war das der Klimagipfel in Kopenhagen oder Präsident Obama, der nach Oslo gekommen ist, um den Friedensnobelpreis zu bekommen. Die Großen und Mächtigen dieser Welt werden empfangen mit viel Aufwand. Roter Teppich, Militär, Bodyguards, Diplomaten. Limousinen rollen an, alles wird weiträumig abgesperrt. Und ich sage euch ganz offen, ich finde das stressig bis nervig. Also ich kann mich noch daran erinnern, als Obama hier nach Deutschland gekommen ist, was war das für ein Aufwand? Da wurden Straßen gesperrt, Züge umgeleitet, Zehntausende kamen zu spät zur Arbeit. Man meint, die Superstars seien unmittelbar da, aber tatsächlich sind sie durch einen sichtbaren und oder unsichtbaren Zaun von uns abgeschirmt. Polizei, Bodyguards, Medien, alles baut eine Distanz auf und zeigt uns, dass wir da nicht zugehören. So geht's mir. In diesen Tagen, da denken wir über einen anderen Empfang nach, eine andere Ankunft. Advent heißt Ankunft. Und wir bereiten uns vor auf die Ankunft Gottes in dieser Welt. Er ist einmal hier gewesen, durch Jesus Christus in diese Welt gekommen und er wird wiederkommen. Das ist der doppelte Horizont von Advent. Wie bereiten wir uns vor auf diese Ankunft? Wie können wir den allmächtigen Gott empfangen? Wie soll ich dich empfangen? Diese Frage stellt Paul Gerhardt in seinem Lied. Und da ist eine gewisse Ratlosigkeit. Wie macht man das denn? Wie macht man es richtig? Wie sollen wir Gott empfangen? Wie bereiten wir uns auf Weihnachten vor? Wie können wir uns auf die Begegnung mit ihm einstellen, damit dieses Weihnachten vielleicht wir wieder neu das erleben, worum es eigentlich geht? Bitte noch nicht den Predigttext, der kommt gleich. Vor 2 Jahren stand eine für mich symptomatische Geschichte in der Zeitung aus den USA. Da hatte ein Vater mit seinen Kindern einen Weihnachtsbaum schlagen wollen im Wald. Sie sind losgefahren, mit dem Auto in den Wald gelaufen, einen Baum gesucht. Dann fing es an zu schneien und sie haben sich 3 Tage verlaufen. Es hat immer weiter geschneit. Nach 3 Tagen wurden sie gerade noch rechtzeitig von einem Helikopter irgendwie entdeckt und gerettet. Ich glaube, wir verlieren uns auch oft in der Vorbereitung auf Weihnachten. Wir kommen nicht unbedingt zur Begegnung mit Gott, sondern wir kommen zu den Festen, wie wir es geplant haben. Wir empfangen und begegnen Gott eben oft nicht, wenn wir nicht darauf achten. Wie sollen wir uns vorbereiten? Und darüber denkt der Prophet Micha nach. 700 vor Christus, da steht unser Predigttext aus Micha 6, die Verse 6 bis 8. Womit soll ich mich denn Gott nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an 4000 Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretungen geben, meines Leibes Frucht für meine Sünden? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Im Alten Testament ist diese Frage, wie man sich Gott naht, wie man zu Gott kommt, eigentlich ganz klar. Gott wohnt im Tempel. Und wer zu ihm kommen will, der muss sich darauf tagelang gründlich vorbereiten. Man musste sich heiligen, so heißt das. Das heißt reinigen, das Alltägliche ablegen. Man durfte nichts Unreines essen, man durfte keine Berührung mit Toten haben, man durfte keinen Geschlechtsverkehr haben in dieser Zeit, man musste sich waschen, dann durfte man in den Tempel zu Gott kommen. Aber natürlich durfte man nicht mit leeren Händen zu Gott kommen. Wenn man zu dem Allerhöchsten kommt, musste man eine Gabe mitbringen, ein Opfer. Und das sollte nicht irgendwas sein, vielleicht das schlechteste Tier der Herde, sondern das Beste. Gesund und die besten Früchte des Feldes, das beste Öl musste es sein. Das hatte Gott geboten für einen Gottesdienst im Tempel. So musste man zu Gott kommen. Und es gab viele Menschen, die haben gesagt, darauf kommt es an. Das muss man so machen, das reicht, wenn wir diese Ordnungen und Regeln befolgen. Aber der Prophet Micha, der sagt, nein, das alleine geht voll am Thema vorbei. Und er zählt auf, alles, was Gott doch geboten hat. Soll ich zu Gott kommen mit einem Brandopfer? Nein, das reicht nicht aus. Soll ich 1000 Brandopfer bringen? Nein, das reicht auch nicht aus. Will er unzählige Ströme feinsten Olivenöls haben? So viel, wie ich mir eigentlich gar nicht leisten kann? Nein, das ist auch viel zu wenig. Und dann ein Gedanke, der erschreckend ist, soll ich meinen erstgeborenen Sohn geben? Mein erstes Kind für meine Sünden. Das ist etwas, was Gott nie geboten hat, was nie in der Bibel steht, dass man es tun müsste, um zu Gott zu kommen. Aber der Prophet häuft alles Denkbare aufeinander, um das Maximale zu geben, um zu gucken, ob es für Gott ausreicht. Aber die Antwort lautet nein, das reicht nicht. Wie sollen wir denn kommen? Und dann ist hier ein ganz einfacher Vers. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert. Und das ist nicht im Wesentlichen und vor allem keine Äußerlichkeit, der Pomp, nicht Leistung, sondern Gott schaut auf unser Herz, ob wir ihm wirklich begegnen wollen, ob hinter allen äußeren Gottesdienstformen, ob da unser Herz dahinter steht. Wenn ich hier sage Herz, dann hört sich das, glaube ich, ganz gut an. Aber es wird auch unklar, um was es geht. Das ist unser Herz, das ist irgendwas ganz Persönliches, Subjektives, hat mit Gefühlen zu tun, sehr individuell. Da lässt sich kaum drüber reden. Aber Micha meint hier etwas anderes. Nichts ganz Verborgenes, was nur mich etwas angeht, mich und meinen lieben Heiland, sondern er sagt, der Glaube als Herzensangelegenheit, der zeigt sich in drei Dingen. An drei Dingen kann man sehen, ob es uns wirklich um Begegnung mit Gott geht. Das erste ist Gottes Wort halten, das Rechte zu tun, Gottes Willen zu tun. Das zweite ist Liebe zu üben, unser Umgang miteinander. Und das dritte ist demütig sein vor Gott. Diese drei Punkte, die ich noch einzeln erklären will, die sucht Gott. Und daran merkt er, ob es uns um uns selber geht, um unsere Bedürfnisse, um unseren Stolz oder ob es uns darum geht, um die Begegnung mit ihm. Gott sieht es nicht am Sonntag, sondern an den Werktagen, ob wir ihn suchen. Er sieht es nicht an unserem Gottesdienstbesuch, sondern an den Besuchen, die wir die Woche über machen. Unsere Liebe, die merkt er nicht vor allem an unseren inbrünstigen Liebesliedern, die wir ihm im Lobpreis singen, sondern an unserer Liebe zum Nächsten. Wie soll ich dich empfangen? Wie soll ich dir begegnen? Wie bereite ich mich vor? Indem ich Gottes Willen tue. Da, wo es mir bewusst wird. Gott hat ganz viele Ordnungen aufgestellt, seinen Willen offenbart, wie er möchte, dass wir leben. Und wir sollen das dann umsetzen. Im Großen und im Kleinen sollen wir zeigen, ich möchte nach deinem Willen leben. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, das heißt natürlich auch, dir ist das Gesetz gegeben, die Heilige Schrift. Du weißt, worum es geht. Ich möchte das jetzt nicht im Letzten aufführen, welche Gebote das sein könnten, die Gott gerade für mich meint oder für dich. Es sind viele verschiedene und wir haben viele Baustellen, an denen wir zeigen können und müssen, dass wir Gott begegnen wollen. Ich möchte lieber, als die Einzelheiten zu nennen, etwas Grundsätzliches sagen. Da, wo mir eine Ordnung Gottes bewusst wird, da kann und muss ich reagieren. Und da schaut Gott nach, ob ich ihn meine und ob ich ihm begegnen will. Das ist so wie bei einer Kartoffelkiste. Heute haben das wahrscheinlich die wenigsten. Wir hatten das früher noch, eine Kiste, wo die vielen Kartoffeln reinkamen. Und dann konnte man vorne das, was nachrutschte, konnte man die Kartoffeln wegnehmen. Ich denke, so ist das Gott auch mit Gottes Willen. Gott sagt viele Dinge. Aber da, wo mir was bewusst wird, da soll ich das greifen und das herausnehmen und da seinen Willen tun. Dann rutscht schon noch anderes nach. Meine Verantwortung ist nicht, alles gleichzeitig zu tun. Da könnte man ja dann wirklich überfordert sein. Aber ich glaube, für jeden von uns hat Gott zwei, drei, vier Themen, wo er dran sehen möchte, dass es uns ernsthaft darum geht, seinen Willen zu tun. Da sollen wir nicht lange theoretisieren, sondern wir sollen die zwei, drei Dinge tun. Sei es, wie wir Bibel lesen und beten, das ist Gottes Wille für uns. Wenn uns das bewusst wird, dann sollen wir darauf reagieren und einen neuen Start machen. Sei es unser Umgang mit Geld, unser Umgang mit unserer Gesundheit, die Beziehungen, wo Schwierigkeiten sind. Wenn uns klar wird, da möchte Gott einen Wechsel, eine Änderung, dann können wir ihm zeigen an der Stelle, dass es uns ernst ist damit. Und wenn wir das tun, ich glaube, dann zeigt Gott uns, dass er an unserer Seite ist, dass wir nicht in der eigenen Kraft seinen Willen tun müssen, sondern dass er hinter uns steht. Wie soll ich dich empfangen? Das zweite ist, indem wir Liebe üben. Das meint sicher erstmal all die Werke der Barmherzigkeit. Almosen geben, Kranke besuchen, anderen helfen. Das ist so das Standardprogramm, was ein Jude auch so mitgehört hat. Und wir als Evangelische sollten nicht zu schnell darüber hinweggehen und sagen, wir sind auch ohne Werke gerechtfertigt. Gott sucht bei uns auch die guten Werke. Doch ich denke, es meint hier mehr, Liebe üben. Das meint unsere ganzen Beziehungen zu anderen Menschen. An denen will Gott sehen, dass wir ihn lieben. Und Jesus hat hier auf seine unnachahmliche Weise das beides miteinander verknüpft. Die erste Tafel der 10 Gebote mit der zweiten Tafel der 10 Gebote. Die Gebote, die Gott angehen und die Gebote, die den Menschen angehen. Beides ist gleich wichtig. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das steht auf einer Ebene. Und Jakobus sagt in seinem Brief, ich glaube, da arbeitet ihr sogar gerade dran, sagt Jakobus, wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, den du nicht siehst, aber deinen Nächsten, den du nicht siehst, den liebst du nicht. Dass wir den unsichtbaren Gott lieben, das sieht er vor allem daran, dass wir unseren Nächsten lieben. Albert Schweitzer, ein anderer Friedensnobelpreisträger, und ich muss sagen, ich habe mich schon etwas gewundert über, wer heutzutage alles den Friedensnobelpreis verliehen bekommt, egal ob er Krieg führt oder nicht. Albert Schweitzer hat eben ja diesen Konflikt nicht gehabt. Er hat einige tolle Sätze gesagt über diese christliche Verantwortung. Er sagt, schafft euch ein Nebenamt, ein unscheinbares, womöglich ein geheimes Nebenamt. Tut die Augen auf, sucht, wo ein Mensch ein bisschen Zeit, ein bisschen Teilnahme, ein bisschen Gesellschaft, ein bisschen Fürsorge braucht. Vielleicht ist es ein Einsamer, ein Verbitterter, ein Kranker, ein Ungeschickter, dem du etwas sein kannst. Vielleicht ist es ein Greis, vielleicht ein Kind. Sei auf Enttäuschung gefasst, aber lass dir ein Nebenamt, in dem du dich als Mensch dem Menschen ausgibst, nicht entgehen. Es ist dir bestimmt, eines zu wählen. Das ist hier so humanistisch ausgedrückt, dem Menschen ein Menschen zu sein, aber der Gedanke, ich glaube, der ist zutiefst christlich, dass wir uns ein Nebenamt suchen, egal was unser Leben ausmacht, welche Aufgaben wir haben. Es ist immer Zeit und Raum da, so ein Nebenamt zu wählen. Und besonders wertvoll ist es, wenn es nicht von der Gemeinde delegiert ist, wenn es ein Geheimnis ist, wenn keiner drum weiß, weil wir wissen, unser Vater, der ins Verborgene sieht, der sieht unsere Liebe dahinter. Also, ich glaube, diese Weihnachtszeit kann so eine Zeit sein, wo wir dieses Amt bewusst wahrnehmen, wo wir Liebe üben. Wenn wir zum Beispiel jetzt schon überlegen, heute überlegen, wen könnte ich denn zu Heiligabend einladen? Das sind Einsame. Und wir sollten uns vielleicht nicht so viel Gedanken machen über das Essen, was auf den Tisch kommen soll, als vielmehr, wer am Tisch sitzen sollte. Ich glaube, wir alle haben Möglichkeiten, Gott gegenüber ein Zeichen zu setzen, dass wir ihn lieben und das zeigen durch die Liebe zum Nächsten. Wie soll ich dich empfangen? Hat hier eine dritte Antwort, indem ich demütig bin vor Gott. Der Gedanke der Demut, der ist ja heute eher nicht so bewusst und auch schwierig zu verstehen. Demut ist das Gegenteil von Stolz. Demütig sein heißt, sich unterordnen, abhängig sein, sich bereit sein, sich korrigieren zu lassen. Und wenn das unsere Haltung ist, Gott gegenüber, dann kommt Gott zu uns. So heißt es in 1. Petrus 5, Gott widersteht den Hochmütigen, aber zu den Demütigen kommt er. Den Demütigen gibt er Gnade. Gott sucht diese Haltung bei uns. Und er ist eifersüchtig. Er achtet da sehr genau drauf, ob wir in der Haltung der Demut, der Unterordnung, der Abhängigkeit zu ihm kommen und nach ihm fragen. Ich weiß, die Antwort, die der Micha hier gibt, die ist unbequem. Manchmal wäre es einfacher zu sagen, Gott will das und das und das. Und wenn es viel ist, dann habe ich immer noch etwas, was ich erfüllen kann. Opfer bringen ist vielleicht teuer oder fordert viel, aber ich weiß, was ich zu tun habe. Die Antwort des Micha, die ist unbequem, weil wir sie nicht einfach so abarbeiten können. Und diese Antwort ist unbequem, weil sie etwas sehr, sehr Persönliches ist, was ich nicht einfach von mir und von meiner Person trennen kann. Gottes Anspruch ist tiefer als nur Äußerlichkeit und er ist schwerer, als es uns vielleicht lieb ist. Aber andererseits ist doch diese Antwort, die Micha da in dem letzten Vers gibt, ganz, ganz toll und ermutigend. Wir müssen uns nichts verdienen. Bei Gott zählen keine großen Leistungen und Taten, sondern die kleinen Taten des Alltags. Die sagen viel mehr über uns aus als die großen Leistungen. Wir müssen gar nicht und sollen gar nicht versuchen, unsere Gerechtigkeit hervorzukehren, dass wir uns geheiligt haben und Gottes Willen entsprechen. Viel wichtiger ist es, unser eigenes Versagen zu erkennen und demütig zu Gott zu kommen. Und ich denke, wenn wir in der Haltung zu Gott kommen, dass wir nach Gottes Willen fragen, dass wir Liebe üben und demütig zu Gott kommen, dann kommt Gott zu uns. Das ist beim ersten Weihnachten passiert und das kann auch bei diesem Weihnachten wieder passieren. Es ist für mich, hat Weihnachten immer auch etwas Erschreckendes. Wir sehen, wer alles an Gott vorbeigeguckt hat. Ich meine, alle haben erwartet, dass der Retter kommt. Der König, die Schriftgelehrten, die Theologen, das Volk, alle wollten, dass der Retter kommt. Und 99% waren blind dafür. Sie waren nicht darauf vorbereitet, dass der Retter in Niedrigkeit kommt als Mensch. Und deswegen haben sie ihn nicht empfangen können. Sie standen am falschen Bahnhof, könnte man sagen. Nur diejenigen, die darauf eingestellt waren, wie der Retter kommt, die konnten ihn dann auch empfangen. Maria, ein sehr demütiger Mensch, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie ordnet sich Gottes Willen unter, die erfährt, dass Gott in ihr Leben kommt, dass Jesus geboren wird. Die Hirten, die wussten, dass ihr Leben natürlich nicht Gottes Vorschriften entspricht. Die haben ein sehr unheiliges Leben geführt. Sie galten als unrein. Diejenigen waren bereit, die hinzugehen und anzubeten. Die heidnischen Könige, alle, die eigentlich keiner auf dem Plan hatte, die waren bereit, den Retter zu empfangen. Und später im Leben Jesu war es nicht anders. Die Stolzen, die Frommen, die haben ihn abgelehnt, aber die Zöllner und die Sünder, die Säufer und die Huren, die sind gekommen. Das ist eine Warnung für uns, dass wir uns nicht falsch vorbereiten, nicht Falsches erwarten, sondern uns einstellen auf diesen Retter, der selber demütig kommt und in Liebe. Eine ganz schöne Legende erklärt mir ganz toll, was es mit Advent und Weihnachten auf sich hat. Und da möchte ich euch gerne noch ein Bild zeigen aus der schönen Stadt Halle an der Saale. Da ist die Stadtlegende, die wohl aufs 13. Jahrhundert zurückgeht. Das ist der Stadtbrunnen und das Bild heißt der Esel, der auf Rosen geht. Und die Geschichte dahinter ist folgende, dass die Menschen in Halle gehört haben, dass der König vorbeikommt. Das war noch die Zeit des Reisekönigtums, wo der König von Pfalz zu Pfalz gereist ist. Und der König kommt. Und sie haben den Marktplatz vorbereitet, die Häuser geschmückt, Fahnen gehisst. Und als er dann nun wirklich kommen sollte, haben sie Rosenblätter auf die Hauptstraße gestreut, dass der König kommen kann. Aber die Sache lief schief. Erstmal kam keiner und dann kam ganz hinten kam jemand mit einem Pferd vielleicht und dann kommt da ein einzelner Mann und läuft durch das Spalier und es war ein Müllerbursche mit seinem Esel, der über die Rosenblätter lief und da die Parade abnahm, ganz stolz wahrscheinlich. Und der Irrtum war gewesen, der König war inkognito auf einem anderen Weg durch diese Stadt gekommen und sie haben an der falschen Stelle gewartet. Sie haben das Falsche erwartet und haben den König verpasst. Wahrscheinlich eine einmalige Gelegenheit, die sie verpasst haben, weil sie nicht richtig vorbereitet waren. Sie haben es gut gemeint, aber dem König sind sie nicht begegnet. Ich denke, so ähnlich ist das auch, wenn unser König in diese Welt kommt, als er damals gekommen ist, aber auch wenn ich ihn in meinem Leben erfahren möchte, dann kommt er in Niedrigkeit durch seinen Geist, so dass man ihn übersehen kann. Da kommt er selten mit Pauken und Trompeten und großen Wundern, sondern er kommt und will mein Vertrauen. Er will, dass ich mich an seiner Niedrigkeit nicht störe, an seinem Menschsein. Gott möchte gerade im Menschen Jesus erkannt werden. Und ich glaube, wenn wir das auf uns wirken lassen, wenn wir uns sagen lassen, Mensch, es ist dir doch gesagt, was gut ist, was Gott von dir fordert, wie ich in dein Leben komme. Ich denke, dann kann dieses Jahr können wir ganz neu erfahren, worum es eigentlich geht zu Weihnachten. Die Adventszeit ist eine Bußzeit. Wie soll ich dich empfangen? Das kann gar nicht anders gehen als über Umkehr. Buße, dass ich mein Leben ändere. Und diese Worte des Propheten Micha, die machen uns da eigentlich Mut, diesen Weg zu gehen. Dass wir umkehren, da wo wir das nötig haben und dass wir Neues wagen. Sei es Rechtes zu tun, Liebe zu üben oder Demut wieder anzunehmen. Und das wünsche ich euch, dass es eine besondere Zeit wird und nicht das, was man manchmal so empfindet, alle Jahre wieder. Und dann ist man froh, wenn die Spekulatius weg sind und hat eigentlich nicht das erlebt, worum es geht. Amen.